Eine Sache in eigener Sache. Mhm. Es gibt ja das Mutterschiff Beste Freundinnen. Und auf dem segeln wir ab September wieder quer durch Deutschland und Österreich. Es gibt eine neue Tour, die heißt Zu hart für den Podcast. Und da kommen so ein paar Inhalte rein, die wirklich zu hart sind für den Podcast. Es gibt sehr viel Interaktion mit euch. Es wird ein Riesenspaß. Es ist immer wahnsinnig lustig, was uns die Leute danach spiegeln. Man hat einfach einen saugeilen Abend. Also wir zumindest.
Wir zumindest und hoffentlich auch alle anderen. Wir hatten auch letztes Mal die Erfahrung gemacht, dass beste Vaterfreudenhörer bei der Tour waren und auch sehr viel Spaß hatten.
Ja, unbedingt.
Und irritiert waren, was wir hier überhaupt machen.
Bei ja, beste ganz Freundin. Genau. Es gibt ja Leute, die hören beste Vaterfreunde, aber die kennen beste Freundinnen nicht. Mhm. Und es wird eine gesunde Mischung. Also sowohl beste Freundinnen als auch beste Vaterfreundenhörer werden abgeholt. Und ihr könnt euch jetzt die Karten sichern. Die Infos findet ihr in den Shownotes und die Karten gibt es auf bestefreundinnen.de. Und es gibt nicht so viele. Also falls ihr überlegt, macht's lieber jetzt.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb.
Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden, der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja, 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 ja.
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello, ich war ja gerade im Urlaub.
Mhm.
Wieder einmal.
Mit deiner Ex-Freundin?
Ja, ich weiß.
Alleine oder mit Tochter?
Oh Gott. Alleine? Flitterwochenmäßig meinst du?
Wer weiß.
Nein, nein. Mit unserer Tochter. So ein richtiger Familienurlaub. Ich glaube, wir haben auch von außen gewirkt wie so eine nette kleine Familie.
Hoffe ich doch.
Ja. Wir wurden von mehreren Leuten angesprochen, ob sie uns kennen.
Wirklich?
Ob wir eine Influencer-Familie sind.
Weil ihr so aussaht oder weil es da Anzeichen für gehabt, weil sie dich erkannt haben? Oder war das nur so ein indirekter, naja, ich spreche mal die ganze Familie an, vielleicht ist ja eine Influencer-Familie, aber ich möchte ja eigentlich...
Nein, 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 okay. Ich glaube, weil wir gemeinsam anscheinend so gewirkt haben und wir waren richtig verlottert einfach.
Ich war ja auch im Hotel, in einem Familienhotel im Winterurlaub und da gab es auch so ein paar Familien, wo ich dachte, also hier ist doch eine Influencer-Familie unterwegs und ich habe das dann auch irgendwie herausgefunden bei zwei, dreien und es war dann auch so. Irgendwie erkennt man die, sind wie die Pest sind die in den Hotels unterwegs.
Ja, auch immer mit so einem Lächeln, ne? Alles ist so perfekt. Auf jeden Fall nicht so perfekt war der Hinflug. Wir waren am Flughafen, ne? Und mit manchen Fluglinien ist das so, dass man wie so viel in so ein Gatter gesperrt wird.
Mhm.
Also
und das als Influencer-Familie.
Ja, wirklich. Das geht ja überhaupt nicht. Und du hast gesehen, dass so ein Kind schon am Rande seiner Kräfte war. Das war so drei, so ein kleiner Junge.
Ja.
Und die Mama konnte dann irgendwann nicht mehr und hat den Papa gefragt, ob er auch mal helfen konnte. Der war irgendwie über sein Handy gebeugt und hat gesessen, während die Mutter gestanden hat und der kleine Junge geweint hat.
Ja. Na, einer von den beiden dieser Influencer-Familie muss ja auch immer direkt das Handy in der Hand haben, Videos bearbeiten, Texte runterschreiben.
Ich glaube nicht, dass das eine Influencer-Familie war.
Ich dachte.
Und der Vater nimmt wirklich den kleinen Jungen so an seinem spitteldürren Arm, hebt ihn so hoch, also die Schulter hätte eigentlich direkt rausbrechen können. Also er ist so geflogen und hat ihn dann so wumm in den Sitz gesetzt und meinte so, jetzt ist hier mal Ruhe!
Im Flugzeug oder davor?
In diesem Wartesaal, wo wirklich 200 Leute waren, eng an eng, und er nimmt ihn so.
War das ein kräftiger oder war das Kind einfach so schmächtig oder eine Kombination aus beidem?
Der war schon auf jeden Fall ein kräftiger.
Also den hättest du dir nicht noch zugetraut?
Ja, doch.
Okay.
Ich habe auch richtig gemerkt, wie die Wut in mir hochgestiegen ist.
Ja.
Und ich mich schon gesehen habe, wie ich rübergehe.
Mhm. Warum hast du es nicht gemacht?
Weil ich dann mir das Gewaltszenario vorgestellt habe. Kennst du das nicht, dass du innerlich richtig wütend bist?
Ja, klar.
Aber dann antwortest du ja mit der gleichen Scheiße da drauf.
Genau. Hast du dich denn für einen anderen Konflikt entschieden oder hast du es einfach ignoriert?
Nee, ich habe ihm schon das erste Mal einen Blick gegeben. Also es ist eine Form von Kontaktaufnahme.
Okay. Die hat er wahrscheinlich als aufmerksam, empathischer Mensch, der ja zu sein scheint, direkt wahrgenommen, diesen Blick.
Ja, und du hast auch gemerkt, dass der Sohn richtig verängstigt war. Also das heißt, wahrscheinlich in diesem Kontext hat der Vater sich noch zurückgehalten.
Mhm.
Und wahrscheinlich hat aus psychologischer Sicht der Vater natürlich auch eine Gewalthistorie und vielleicht auch Gewalt erfahren. Und es kann sein, dass der Sohn gerade das Beste davon seinem Vater lernt.
Aber dann wäre es ja eigentlich auch gut gewesen, wenn er das eh schon kennt, wenn du dann ihn in den Headlock genommen hättest.
Also, dass man das noch verstärkt meint.
Exakt, genau. Ich meine, das ist ja dann nur die Reaktion, die er eh erwartet hat. Warum kommt nicht hier mein Vater stellvertretend und nimmt mich in den Headlock?
So, ne Mann, das kennst du bereits.
Aber hast du dich in irgendeiner anderen Form entschieden, mit dem in Kontakt zu treten? Also hast du da moralisch drauf reagiert?
Ich habe erst mal geguckt in meinem Kopf, welche Szenarien gibt es denn? Ne? Also einmal ansprechen auf eine nette Art und Weise.
Ja.
Das zweite ist ignorieren. Das dritte ist Und das hätte relativ schnell erfolgen müssen. Ich glaube, wenn du selber, und das ist natürlich immer nur eine Fantasie im Kopf, das würde ich nicht ausführen, ja, mit Gewalt darauf reagierst, das kannst du nicht irgendwie eine halbe Stunde später machen. Wenn
du, du vorhin da übrigens.
Es heißt ja immer, man muss jemanden direkt danach bestrafen.
Ja, in den ersten 10 Sekunden, glaube ich, muss die pädagogische Maßnahme erfolgen.
Genau. Letzteres habe ich da nicht gemacht.
Ja.
Ich habe erst mal geguckt, welche Möglichkeiten ich habe und ich war auf jeden Fall...
Als du fertig warst, sagte schon der Pilot, vielen Dank für die Reise, wir landen gerade. Huch, wo sind die letzten 3 Stunden hin?
Ich habe alle Möglichkeiten durchgespielt in meinem Kopf.
Als Psychologe muss es erstmal ordentlich durchdenken.
Ich saß auch schon eine halbe Stunde im Gefängnis im Gedanken und habe die ersten Mahlzeiten zu mir genommen. Nein, ich habe die Situation dann einfach weiter beobachtet, wie ein unschlüssiger Psychologe das professionell machen würde. Und was passiert ist, der kleine Junge ist irgendwann eingeschlafen und der Vater hat den dann auf den Arm genommen und ihn so gestreichelt. Und dann dachte ich mir so, oh, irgendwie ist es doch ganz versöhnlich und er hatte wahrscheinlich einfach einen krassen Aussetzer, hat ihn ein bisschen gröber gepackt. Mhm. Und welche Predigt hätte ich ihm in dem Moment geben können? Also du als Sozialpädagoge, mhm, du bist ja in Konfliktgebieten lange unterwegs gewesen.
Ja.
Was hättest du da gemacht?
Das Beste, was man machen kann, ist sich wegducken und gar nicht das wahrnehmen, was da gerade passiert ist.
Nein.
Natürlich nicht. Wie weit warst du weg? Das musste ich als erstes fragen.
10 Meter.
Ah, verdammt, schon ganz schön nah. Also, das wäre das Erste, was ich wahrscheinlich machen würde. Wie nah war ich dran, um sozusagen in diesen Konflikt mit einsteigen zu müssen?
Du hast richtig gesehen, dass ich so alle beschämt weggedreht habe.
Ah, wirklich, ja?
Ja.
Also, wenn es alle spüren, dann braucht es einen, der es ausspricht.
Die Wahrheit braucht einen Mutigen, der es ausspricht, meinst du?
Und der dann sagt, entschuldigen Sie bitte, ich habe das gerade beobachtet mit Ihrem Sohn.
Und dann, kurze Pause, ich bin Psychologe.
Nein, das darf auf gar keinen Fall kommen, weil damit würdest du sofort jeden aggressiv machen. Und mir ist aufgefallen, dass Sie Ihren Sohn doch schon sehr ruppig rübergezogen haben. Vielleicht haben Sie ja einen schlechten Tag. Aber wenn es mir aufgefallen ist und ich das schon aus der Entfernung wahrgenommen habe, was denken Sie denn, wie es Ihrem Sohn vielleicht dabei gegangen ist? Vielleicht sowas?
Ja. Meinst du genau so?
Vielleicht nicht genau so, das wäre jetzt aus dem Affekt versucht, hätte ich versucht.
Ich glaube, ich hätte versucht, ein bisschen empathischen Ansatz zu finden.
Ich habe ja in dem Moment ja gar keine Lust, da so lange drauf einzugehen. Es geht ja darum, mein Bedürfnis zu befriedigen. Dass,
oh, ekelhaft, dass ekelhaft. Also du setzt den noch mehr unter Stress, diesen Typen, der wahrscheinlich eh schon krass unter Stress ist, sonst hätte er wahrscheinlich nicht so reagiert und gibst ihm die moralische Keule.
Nee, mein Ziel wäre es ihm, weil er...
Bitte nicht in der Öffentlichkeit, das machen Sie bitte in den vier Wänden.
Nein. Mein Ziel wäre es, eigentlich ihn darauf aufmerksam zu machen, weil ich vermute mal, dessen ist er sich in dem Moment ja gar nicht bewusst gewesen, was ist hier gerade passiert und ob er vielleicht nochmal darüber nachdenken möchte, ob diese heftige Reaktion oder Aktion, die er da gegenüber seinem Kind vollzogen hat, ob die nicht vielleicht ein bisschen heftig war, aber nicht beim nächsten Mal versuchen wir, sich in das Kind zu versetzen. Und dann wäre mein Job auch am Flughafen Gate getan. Mehr würde ich gar nicht machen wollen.
Und dann wärst du wieder am Gepäckband. Sie hatten jetzt den Flug über Zeit, darüber nachzudenken. Wie ist es Ihnen denn damit ergangen?
Nein.
Die zweite Sitzung. So, also ich hätte Folgendes gemacht. Ich habe ja immer so eine kleine Bastelmappe für meine Tochter dabei und da ist Papier und ich hätte 3 runde Kreise genommen und ausgeschnitten. Mhm. Und dann hätte ich 3 Position der Wahrnehmung ausgelegt. Ne? Mhm.
Auf dem Boden dann?
Oder ja, genau.
Wären die so groß gewesen, dass man die...
Ich hätte jetzt mal, halt, Platz! Und dann hätte sich so ein Rondell...
Jetzt einen Kreis.
Ja, genau. Mhm. Oder wie Noah einfach das Meer geteilt.
Alle hätten den Kreis machen müssen und er wäre mit dir in der Mitte und das Kind auch?
Das Kind steht außen.
Beobachtet es.
Ja, Lernen am Modell wäre für das Kind angesagt. Aber der Vater wäre bei mir gewesen und ich hätte 3 Positionen ausgelegt. Einmal den Vater, einmal den Sohn und einmal eine neutrale Beobachterperspektive.
Also alle, die drumherum sind eigentlich.
Ja, genau.
Stellvertretend für den Kreis in der Mitte.
Ja. Und dann hätte ich den Papa genommen und gesagt, hey, lass uns doch mal diese 3 Positionen durchgehen. Mhm. Einmal bist du jetzt in der Position von dir selber. Ich bin total aufgebracht, wütend. Jetzt schreit mein Sohn noch. Nervt alle hier. Nervt mich vor allem. Meine Lunte ist kurz heute. Das Einzige, wie ich reagieren kann, ist ihn gröber anpacken. Weil, wenn wir in Stress geraten, ne, ist ja immer so, je krasser der Stress ist, desto mehr tendieren wir dazu, unsere alten, bekannten Verhaltensmuster anzuwenden.
Und desto gröber müssen wir unsere Kinder anpacken.
Wahrscheinlich ist er einfach ein Gewalttäter.
Ja.
Ist das so seine, ja.
Ja, also jetzt nachdem, vielleicht ein bisschen kurzfristig, es kann ja auch wirklich sein, dass er einen kurzfristigen Ausraster hatte und nicht sonst ein Gewalttäter ist, sondern in der Situation halt sich komplett daneben benommen hat.
Also, ja genau, das kann ich jetzt natürlich nur mutmaßen. Ich habe mich dann gefragt, wie hätte der Typ reagiert? Ich habe letztens geschlafen auf der Couch, weil ich ein kurzes Nickerchen machen musste und krass müde war. Und meine Tochter meinte so, sie will spielen. Und ich habe gesagt, nee, ich muss jetzt erstmal kurz pennen. Und so 3 Minuten später, ich war so eingeschlafen, springt mir jemand mit beiden Beinen im Bauch. Wirklich.
Ja, kenne ich.
So, richtig so, bam. Und ich bin so aufgewacht, weil ich natürlich irgendwo tief in mir so einen kleinen Kinderfuß hatte.
Ja.
Und war richtig wütend, habe so richtig gemerkt, so, ah, verdammt. Und ich habe dann gesagt, so, ey, krass, das tut richtig krass weh.
Ja.
Warum hast du das gemacht?
Ja.
Ne? Also ich würde mal sagen, ich habe es in dem Ton gesagt. Das war wahrscheinlich das Strengste, wie ich je mit meiner Tochter geredet habe.
Ja.
Ah, das tut richtig krass weh. Ey, warum hast du das gemacht? Ich habe mich gefragt, wie hätte Gewalt-Dad reagiert?
Vielleicht, hoffentlich genauso.
Ja. Aua, das tut mir weh.
Nee, ich hoffe genauso. Also das meine ich, das wissen wir nicht. Das war wahrscheinlich irgendeine stressige Situation. Irgendwie hat ihm auf der Arbeit jemand geschrieben. Ist auch gar keine Rechtfertigung dafür. Aber ich glaube, jeder kennt die Situation. Man ist irgendwie aufgrund von seinem Handy oder anderen Themen, die einem gerade im Leben beschäftigen, krass gestresst. Und reagiert dann auf eine Art und Weise, wie man das sich eigentlich nicht wünscht und wie man eigentlich vielleicht auch normalerweise nicht reagiert. Deswegen, natürlich kann es ein Gewalt-Dad sein, der Gewalterfahrung gemacht hat und immer so reagiert. Aber diese eine Momentaufnahme zu nehmen dafür, dass er immer in Stresssituationen so mit seinem Kind umgeht,
ja, genau,
das ist schwierig. Aber trotzdem habe ich auch erlebt, also ich habe jetzt mein Kind nicht geschlagen oder grob gegriffen. Es kann schon mal sein, dass es grob gegriffen
am
hat.
Am Nacken so?
Nee, dass ich...
oder an den Nasenlöchern.
Also ich weiß, dass ich genau das, was du beschreibst, dass ich auch auf der Couch eingeschlafen bin und oder nicht mal eingeschlafen, ich habe mich einfach nur ausgeruht und mein Sohn hat mich angesprungen, voll auf den Bauch oder voll auf die Brust. Und ich habe dann auch nicht aus Wut, sondern eher aus dem Affekt raus, Mann, das tut weh, und habe ihn dann mit meinem Arm so weggeschubst auf die Couch. Und es war auch gar nicht schlimm, also es hat auch nicht wehgetan ihm, aber er war so erschrocken, dass ich ihm sozusagen nicht im Spaß, im Spiel mit ihm getobt habe, sondern mit meinem Arm ihn bam auf die Couch zurückgefeuert habe. Und er lag da erstmal so, was ist hier gerade passiert? Und ich habe dann genau wie du, ey, das hat verdammt wehgetan und bitte sei beim nächsten Mal vorsichtig. Und das, was hier gerade passiert ist, dass ich dich so weggeschubst habe, war eher aus dem Affekt, war fast schon eine Selbstschutzreaktion.
Aber es hat dir leid getan ein bisschen.
Ich weiß gar nicht. Weil es
also
ja auch
mir hat meine Reaktion, als meine Tochter mir beidfüßig im Bauch gesprungen ist, ein bisschen leid getan, weil ich gemerkt habe, das kennt sie so gar nicht von mir und dass sie total erschrocken
aber
ist.
Genau, aber die Frage ist, das habe ich mich nämlich in dem Moment auch gefragt, als ich meinen Sohn so weggeschubst habe.
Ist er gegen die Scheibe geflogen und rausgerollt und hat Glassplitter im Körper?
Ganz weich auf der Couch gelandet. Das war wirklich.
Aber was wäre, wenn hinter ihm Glasvitrine gewesen
genau,
wäre?
Dann hätte es mir vielleicht doch leid getan.
Wenn die so eingekracht wäre und er hätte sein Augenlicht verloren.
Aber es wäre eine krasse Bonding-Experience gewesen, wenn wir im Krankenhaus gewesen wären und diese Glassplitter aus dem Kopf gezogen hätten werden müssen und ich dabei gewesen wäre. Und gesagt, guck mal, das ist Blut, aber ist gar nicht schlimm. Das
Liebe alles kann wehtun.
Und die Haare, das ist auch nicht so dramatisch. Die inneren Werte zählen nicht, wie man von außen aussieht, auch wenn da oben ein paar Haare fehlen und man die Narben sieht. Deswegen, also wenn du sagst, es hat dir leid getan, also natürlich hat es mir auch leid getan, aber nein, es hat mir gar nicht so wirklich leid getan. Es war für mich eine ganz authentische Reaktion darauf, dass er mit mir viel zu grob umgegangen ist. Ich bin natürlich in dem Moment auch zu grob mit ihm umgegangen, aber die Reaktion darauf war für mich in dem Moment berechtigt. Ich habe ihm das danach erklärt, dass ich natürlich nicht ihm wehtun will und ihm Schaden zufügen will physisch, aber dass er auch damit rechnen muss, wenn er zum Beispiel jemand anders so angeht, ein anderes Kind, dass das im Affekt genauso reagiert, genauso zuschlägt, genauso zurückhaut und sich verteidigt, weil in dem Moment man sich gar nicht darüber klar ist unbedingt, was passiert hier gerade, sondern erstmal mit einer Verteidigungsreflex reagiert.
Ja, er ist ein ganz natürlicher Reflex. Ja. Also ist ja immer so, dass je stressiger es wird, dass auch das System auf die nächstbasalere Ebene geht und damit reagiert. Mhm. Also dann nicht mehr so rein aus der Vernunft, weil dafür gar keine Zeit wäre, sondern eher aus einer reflexartigen Körperreaktion.
War denn der Sprung deiner Tochter auf deinen Bauch auch eine reflexartige Reaktion darauf, dass du nicht mit ihr spielen wolltest? Eine Gewaltreflexreaktion?
Nein. Da war eine zu große Lücke dazwischen. Ja, das ist ja immer das, ne? Wenn wir die Lücke zwischen Reiz und Reaktion vergrößern, dann können wir anders reagieren. Und meine Lücke zwischen Reiz und Reaktion war der ganze Flug.
Genau.
Von der Flughafensituation. Dahin nochmal zurück und ich hätte noch 2 andere Positionen mit ihm eingenommen. Einmal diese, ich bin identifiziert, der Dad in seiner Wut und dann auch Aggression. Dann hätte ich ihm die Position seines Sohnes gegeben.
Ja.
Wie fühlte der sich denn gerade?
Ja.
Weil das verpassen wir meistens in so einer Situation, ne?
Ja.
Und dann die neutrale Beobachterperspektive, um nochmal die Schamkelle zu schleudern so ein bisschen.
Also du hast das Ganze groß aufgezogen, ich habe es versucht, alles in 10 Sekunden kompakt zu halten. Einmal kurz auf ihn, einmal kurz aufs Kind und dann habe ich mich wieder rausgezogen, weil am Ende interessiert mich die Situation sowieso nicht. Ich will ja eigentlich nur derjenige sein, vor allen anderen, der hier strahlend dann ins Flugzeug reinlaufen kann.
Ja, ich weiß, Bystander-Effekt, ihr alle habt nur geguckt, aber einen. Also ich möchte auch mal kurz an der Stelle erwähnen, als Sozialpädagoge ist es quasi meine innere Pflicht, hier einzugreifen.
Aber ich will nur kurz darauf aufmerksam machen, die Arbeit sollten dann bitte alle anderen tun.
Ja, genau.
Im Gegensatz zu dieser Couch-Situation, die wir beide hatten, hat er ja aus dem Affekt heraus reagiert und sein Kind aufgrund eines Bedürfnisses, der Mutter war es, glaube ich, ne? Oder wer wollte, dass es sich umsetzt? Oder dass es
naja, nee. Die Mutter meinte, genau, kannst du ihn mal nehmen. Irgendwie okay. Sowas und war so überfordert mit der Quengeligkeit des Kindes.
Dann war er wahrscheinlich auch gestresst von der Mutter und hat sie gesagt, okay, jetzt.
Eigentlich hätte er beide so nehmen.
Eigentlich hätte er beide. Ja. Jetzt gibst du mir dieses nervige Bike und na gut, dann löse ich das Problem halt. Bam. Ja, das war so im Affekt wahrscheinlich für ihn das Naheliegendste. Ob das jetzt wirklich ein Gewaltdad ist, wie gesagt, wissen wir nicht. Aber ich finde schon krass, weil im Gegensatz zu einem reaktionellen, hey, ich schubse dich mal zur Seite auf die Couch oder ich sage, hey, was soll das, das hat wehgetan, zu dem, hey, ich greife dich am Arm, nehme dich hoch und in der Zwischenzeit passieren ja schon so viele Sachen, wo du dir bewusst bist, was du gerade machst. Also ein Kind mal eben wegschubsen, kann von mir aus eine Affektreaktion sein, ein Kind hochheben am Arm und irgendwo rüberheben, das ist ja so ein langer Prozess, in Anführungszeichen, wo du weißt, das ist nicht gut.
Ja, vielleicht ist er in Blutrausch geraten.
Genau, vielleicht wollte er, zu Hause wäre es erst richtig losgegangen, wäre es weitergegangen.
Aber sein Taschenmesser hatte man ihm abgenommen, weil die Klinge länger als 6 Zentimeter war.
Dann hättest du ihn aber auch in den Headlock nehmen dürfen, müssen.
Ja, an der Klinge vorbei. Das ist ja noch nicht so richtig gut. Die musst du auch erstmal ansetzen können.
Ja. Was und ist denn ein Headlock? Ich drehe
das. Ist das ein
Schwitzkasten?
Es gibt aus dem Brazilian Jiu-Jitsu verschiedene Griffe und das ist so ein Sammelbegriff für alle Griffe, wo du den Kopf relativ fest hast
und
wo du den anderen so würgen kannst, meistens auch an der Halsschlagader, dass er ohnmächtig wird.
Also in Schwitzkasten, umgangssprachlich.
Ja, aber ein übler Schwitzkasten, wo du auch nicht mehr rauskommst, weil du hast den anderen so, dass er selbst, wenn er um sich schlägt, dich nicht erwischt.
Ja.
Und das ist das Fiese daran.
Sag mal, du machst ja Psycho-Yoga. Warum bietest du nicht eigentlich mal Psycho-Fighting an? Psychologie also, vermischt mit Kampfsport.
Weißt du, was ich bemerkt habe? Ich war ja in einigen Männergruppen in meinem Leben, wo dann Männer zusammengekommen sind und einmal im Monat oder alle 2 Wochen sich getroffen haben, geredet haben, meditiert haben zusammen, über Beziehungsthemen geredet haben, etc. etc. Und die Männer, die sich körperlich wirklich nicht durchsetzen konnten. Überhaupt nicht. Ne?
Ja.
Das ist eine krass steile These, die ich jetzt auf...
In welchem Kontext? Jetzt in diesem Männerkontext oder generell?
Generell im Leben.
Die
das auch selber für sich beschrieben haben. Die mussten sich meistens auf einer beruflichen Ebene sehr krass durchsetzen im Sinne von, die hatten meistens Ämter, wo sie Macht hatten, wo sie sich dann über andere stellen konnten und diese Macht durchsetzen konnten.
Also es gab immer ein Gefälle von, im Leben konnte er sich körperlich nicht durchsetzen zu, hat aber dann eine Macht.
Hatte ich öfter erlebt da und ich hatte mich gefragt, ob es da einen Zusammenhang gibt.
Könnte schon sein.
Aber das war eine merkwürdige Beobachtung, die ich da bei ein paar Leuten gemacht habe, wo ich dachte so, aha, okay. Aber gut, dann gibt es auch Leute, die können sich körperlich wahnsinnig gut durchsetzen und die haben trotzdem das Bedürfnis, ihre Macht auf anderen Ebenen auszuleben.
Ich habe ja viel mit Ämtern auch zu tun gehabt und es gab aber einen Mitarbeiter im Jugendamt.
Einzelfälle sind für die Wissenschaft immer wahnsinnig gut.
Nur das, um da dieses anekdotische
hau mal
Beispiel
ein paar Freud-Dinger raus.
Noch mehr, gar nicht zu bekräftigen, sondern einfach nur aus dem Aspekt heraus, dass du es gerade erzählt hast, fand ich das sehr interessant. Der war sehr sportlich, der war sehr groß und der war sehr kräftig. Im Gegensatz zu allen anderen Jugendmitarbeitern, die klischeehaft meistens sowieso 80% Frauen waren. Und wenn es Männer waren, waren es genau die, die du gerade beschrieben hast, eher, ich würde sagen, körperlich konnten sie sich auch nicht unbedingt durchsetzen im Alltag, wenn es darauf angekommen wäre, um sie mal so zu beschreiben. Und dieser Typ war sehr autoritär, aber auf eine sehr natürliche Art. Also der hat nicht irgendwie...
Natürlich.
Ja, natürlich, offensichtlich. Ne? Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass diese körperliche Größe und diese körperliche Ausstrahlung, die Ausstrahlung schon, aber die jetzt unbedingt im beruflichen Kontext hilft, wenn da so ein kleiner Jugendlicher sitzt. Natürlich macht das einen Eindruck auf den und er hat sich aber auch dessen nicht bedient. Er hat es nicht irgendwie damit kokettiert und auf den Tisch gehauen. Und trotzdem war das nochmal spannend zu sehen. Der wird im Alltag wahrscheinlich keine Probleme gehabt haben, sich irgendwie körperlich durchzusetzen. Das wird wahrscheinlich nie dazu gekommen sein. Und trotzdem war der dann auch im Jugendamt sehr straight, sehr konkret, sehr durchsetzungsstark, ohne dass er irgendwie Macht ausgenutzt hat. Was man bei anderen Jugendamtsmitarbeitern schon manchmal das Gefühl hatte, die oft so mit, naja, wenn das nicht klappt, dann weiß ich nicht, ob das nächste halbe Jahr funktioniert mit der Wohngruppe. Ja, da wurde dann eher auf diesen, und ich muss ja auch diesen Hilfeantrag unterschreiben und nur wenn ich den unterschreibe, dann wird das Geld bewilligt. Also, dass du dir auch dieser Konsequenzen klar bist. Da wurde dann eher so argumentiert, wo ich dann sage, puh, ey. Und mit solchen Sachen ist er gar nicht umgegangen. Der hat es,
das klappt jetzt hier.
Nee, der hat auf einer sehr pädagogischen Art einfach über motivierende Gespräche und Zielsetzungen gesprochen und nicht über wenn dann, dann funktioniert das nicht mehr.
Mein Vater war ja auch ein bisschen Gewalt-Dad, ne? Also zumindest lernen am Modell. Mhm. Und ich merke manchmal, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht in komische Situationen gerate. Also,
mit deinem Dad?
Nee, nee. Ach so. Also doch, er selber auf jeden Fall. Ne? Er ist, geht so durch ein Girlie,
ja,
fotografiert die Drogendeal und gerät dann natürlich in eine...
Obwohl die ja jetzt eine gute Ausrede haben. Die können ja sagen, Moment, ist alles legal. Ich verkaufe hier nur Hanf, nichts anderes.
Hanf?
Oder Gras. <Alter. lacht> Was verkaufen die denn sonst?
Ja, also ich weiß nicht, ob der nicht legitimierte Handel legalisiert worden ist.
Nein, natürlich nicht. Habe ich heute einen Artikel gelesen, dass wenn man jetzt beim Kiffen erwischt wird, von der Polizei immer noch gegriffen werden kann, weil man noch keinen legalen Hanf kaufen kann, sondern der muss dann illegal gekauft sein.
Ja, und ich glaube, es geht auch nicht um Hanf, sondern um Marihuana, oder?
Ja, ist ja nur umgangssprachlich das, was ich meine. Aber danke fürs Korrigieren.
Gut, ich bin immer so irritiert bei Hanf, weil da sehe ich immer irgendwelche Leute in diesen Hanfklamotten. Oder ich denke an Hanfbrot. Ja, oder an Hanfmehl.
Nee, ich denke bei
oder Hanf. Oder an Vogelfutter.
Ich denke bei Hanf auch immer an Kiffen sofort.
Wirklich? Mhm. Ich denke immer an den Rohstoff, der wahnsinnig gut ist und ein schöner Ersatz für Baumwolle ist. Okay. Auf jeden Fall ist mein Vater da reingeraten und ich war letztens auf dem Basketballplatz und da waren so ein paar, weiß ich nicht, die waren so Anfang 20, haben Sparring gemacht da, Boxen.
Auf dem Basketballplatz. Dafür ist er ja eigentlich nicht da.
Genau.
Ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
Ich habe halt meinen Basketball rausgeholt. Ich mache das manchmal, um mich dann aufzuwärmen, ein paar Würfe werfen und so, ne? Und
aufzuwärmen vor was?
Da gibt es daneben noch so einen Trainingspark, wo man trainieren kann.
Ach so, okay.
Auf jeden Fall haben die in dem Moment, und das habe ich aus dem Augenwinkel nicht gesehen, ihre nächsten 3 Minuten angefangen, auf sich einzudreschen. Mhm. Und ich habe halt einfach Basketball gespielt und wir haben dann so nebeneinander und der eine meint, ey, wir haben hier gerade angefangen zu boxen, aber du hast richtig gemerkt, schon in einem sauaggressiven Ton.
Ja.
Und ich so, das ist ein Basketballplatz hier.
Mhm.
Und dann hast du gemerkt, wie er so ganz kurz war vorm Kippen und so einen richtigen Raster kriegen wollte.
Ja.
Und dann hat sein Freund gesagt, ja stimmt, das ist ein Basketballplatz hier. Mm. Und dann sind die zur Seite gegangen, ne? Auf jeden Fall.
Oh, du wärst im spiesigen Vorort genau richtig aufgehoben.
Auf jeden Fall. Ich dachte mir, was für eine Idiotenaktion von mir.
Nee, weiß ich nicht. Also
ja, ich hab's auch nicht so richtig realisiert, weil ich dachte, das ist ein Basketballplatz.
Natürlich.
Hier. Naja, auf jeden Fall. Hast du richtig gemerkt, wie der eine Typ an der Kippe war, ne? Der hatte sich kurz überlegt.
Ja.
Und der hat dann auf jeden Fall noch im Sparring von dem anderen richtig welche verpasst gekriegt. Und es war schon innerlich so, dass ich dachte, ganz gut, dass du nicht doch noch einen Schritt weiter gegangen
bist. Also der das Maul aufgerissen hat, war auch der Schwächere dann im Sparring.
Er sah von außen nicht so aus, aber der andere war relativ gut.
Und ja, ein typischer Hypertrophie-Trainierer. Der hat einfach nur viel Muskelmasse, aber nichts dahinter.
Ja, und so welche habe ich oft erlebt.
Mhm.
Auch beim Ringen, ne? Hattest du so welche oft. Da war dann so nach 1,5 Minuten die Luft raus. Das waren so Leute, die sich vorgestellt haben, dass der andere irgendwas mit der eigenen Mutter gemacht hat und dann mit der vollen Aggression rein. Überhaupt nicht technisch gekämpft.
Ja.
Und dann so nach 1,5 Minuten wie so eine dicke Qualle auf dem Rücken gelegen.
Weil du das gerade sagst, hast du das auch so gemacht beim Kämpfen, dass du dir was Schlimmes vorgestellt hast?
Nein, überhaupt nicht.
Weil ich habe letztens gelesen, dass bei diesen Strongman-Contests, dass die, dann, bevor die vor allem diese Deadlifts machen, wo die ja, ich glaube, das höchste waren 500 irgendwas Kilo, was die heben, dass sie sich richtig krass schlimme Sachen vorstellen. Also das haben die beschrieben. Er meint, er hat nicht gesagt, was er sich vorstellt. Er hat nur angedeutet, ja, du kannst dir vorstellen, das wird mit meiner Familie zu tun haben und dem passiert was. Und du musst dich gedanklich in dieses wirklich hineinversetzen, dass das auch real passiert, um so viel Kraft zu haben. Zum Beispiel hat er dann gemacht, was nicht das ist, was er genutzt hat. Deine Familie liegt gerade unter dem Auto und stirbt. Und du musst dieses Auto hochheben.
Und wenn in dem Auto ist jemand, der immer vor und zurück fährt.
Und wenn du es nicht schaffst, das Auto hochzuheben, stirbt deine Familie. Und in diese reale, dunkle Situation begeben die sich, um dieses Gewicht hochzuheben.
Ja, kann ich verstehen in Situationen, wo die Bewegung nicht so komplex ist. Aber bei einem Kampf musst du ja sehr schnell reagieren auf neue Sachen und komplexe Bewegungen ausführen.
Da musst du dir die ganze Zeit neue vorstellen.
Oh, warte mal ganz kurz einen Stopp. Ich muss mir. Nein, das Beste, finde ich immer, was du tun kannst, ist, wenn du die Gelegenheit dazu hast, dir anzugucken, wie kämpft der andere. Und jeder hat einen Stil und präferierte Sachen.
Ja, aber ich wollte nur wissen, ob du auch dir vor dem Kampf irgendwelche bösen, dunklen Sachen vorgestellt, dich in so ein dunkles Tal begeben hast.
Nein, überhaupt nicht.
Weil mich das total irritiert hat, dass du eigentlich ein, also das ist ja ein Sport, ich weiß nicht, ob der jetzt positiv oder negativ ist, aber eigentlich sorgt der ja für die Zuschauer und alle drumherum für sehr viel Positives, weil sie den anfeuern und es cool finden, dass er schafft und da so viel krass viel Energie auch drin steckt. Und dass der Sportler aber an sich sich vor jeder Übung, und das ist jetzt nicht nur beim Deadlift, immer in so eine krass negative...
Warum heißt es auch Deadlift?
Wahrscheinlich, na natürlich, du musst das Tote so, eine tote Leiche hochheben. Und man sich trotzdem in so eine dunkle Passage in seinem Kopf begeben muss, um das zu tun. Und das mal beschreiben alles, jetzt nicht so, dass es der eine beschreibt, ich meine, alle auf diesem extremen Niveau, bei dieser Art von Sport, machen das alle.
Also für mich persönlich ein Grund, warum ich mit dieser Art des Sports aufgehört habe, obwohl ich immer wieder merke, dass es auch Bock bringt, wenn ich ab und zu nochmal in irgendwelche Trainingsrunden gehe, ist das, was in deinem Kopf passiert. Du bist halt dann ein Stück weit auch auf Kampf ausgerichtet, weil du dich sehr, sehr viel damit beschäftigst.
Ja.
Und deine Welt herum und die Möglichkeiten bieten sich ja in der Welt um dich herum. Ne?
Ja. Und überall ist ein Sparring.
Das ganze Leben ist ein Sparring. Ja, und die erste Reaktion, die in deinem Kopf vorgeht, kann halt dann auch immer das sein. Wenn es ganz hart auf hart kommt, dann weiß ich, wie ich den greife und bla bla bla. Ne? Und das ist eigentlich was, was ich nicht möchte und was nicht so viel Positives in meinem Leben erzeugt. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel andere Forschungsergebnisse anguckst, wo man, das ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber ich finde, das gibt eine Richtung. Es gibt eine Metastudie und die hat untersucht, inwieweit Psychopharmaka und Sport gegen Depressionen helfen oder bei Depressionen helfen. Und die meisten Sportarten hatten viel, viel bessere Ergebnisse als Psychopharmaka. Das ist erstmal schon mal krass, ne?
Ja.
Und klar muss man sich auch immer die Schwere der Depression angucken, den Verlauf, Chronik, bla bla bla. Aber das, was am besten geholfen hat gegen Depressionen, was denkst du, welche Sportart war das? Ich kann dir schon mal so viel sagen, es war nicht Kickboxen.
Nee, es wird wahrscheinlich kein Gewaltsport gewesen sein.
Surprise, surprise.
Ich könnte mir vorstellen, dass er auch mit der Natur zu tun hat, dass man zumindest nicht in seinem Studio sitzt und dort trainiert. Nordic Walking.
Nordic Walking, aber in Position 2, Jogging und Walking.
Ach, muss ich dazu Nordic oder darf ich auch einfach nur spazieren gehen?
Du brauchst diese Stöcker.
Okay.
Nur spazieren geht nicht. Also es muss dieses, was Rentner immer machen mit ihren Stöckern und dieses, ja, ich mache noch Sport. Diesen Blick musst du dabei drauf haben.
Ich habe die Stöcker eigentlich nur da, aber ich benutze sie nie. Aber sie stehen immer so da, dass jemand denkt, ich mache es.
Ja,
ich,
griffbereit. Das ist so ein bisschen wie Geländewagenfahren in der Stadt. Ich könnte, wenn ich wollte.
Es wurde früher krass viel gemacht, das sieht man fast gar nicht mehr. Ich habe früher ständig Leute mit diesen Stöckern rumlaufen sehen. Vielleicht
doch, es wird noch gemacht.
Ach, in der Großstadt wird es gemacht.
Ja, natürlich.
Weil da die Illusion, dass man irgendwie doch in der freien Natur laufen kann.
Okay. Walking und Jogging ist auf Platz 2 und ob mit oder ohne Stöcker ist egal.
Mhm. Und auf Platz 1?
Was denkst du?
Ich würde einen Sport nehmen, den ich gerne mache, aber wahrscheinlich, das wird es nicht sein. Aber ich nehme es trotzdem. Skifahren oder Snowboarden. Vielleicht was mit Bergen, aber es ist wieder Nordic Walking. Aber doch, ich bleib dabei.
Es ist Tanzen.
Was?
Mann, es ist so logisch.
Tanzen?
Ja. Wir sind Beziehungswesen.
Aber es ist doch gar kein Sport.
Hör mir auf.
Nur weil du einmal die Woche tanzen gehst, heißt es doch nicht, dass es ein Sport ist. Das ist leider ein krasser Sport.
Es ist ein krasser Sport. Vor allem, was er macht, ja, ist, du kommst in eine synchrone Bewegung mit anderen Menschen. Das ist was ganz, ganz tief ein Gemeinschaftsgefühl in uns verankert.
Ach, und alleine tanzen hilft da gar nicht, oder wie? Das heißt,
ich glaube, das hat man nicht untersucht, ob es ein Paartanz war oder ein Single Dance.
Ah, okay.
Aber auch alleine tanzen ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen Formationstanz. Natürlich Breakdance und so anders, aber man hat jetzt erstmal nur Tanzen genommen. Aber A, auf der Beziehungsebene zu anderen Menschen, wahnsinnig wertvoll, gut fürs Gehirn und, was macht Tanzen auch häufig, gibt dir so eine Leichtigkeit. Mhm. So eine Dü-Dü-Dü und mit diesem Blick gehst du dann auch mehr durch die Welt. Das heißt, es macht was auf kognitiver, emotionaler Ebene und physischer Ebene.
Und was ist mit den Leuten, die nicht tanzen können?
Wie meinst du?
Die immer am Rand sitzen und nicht ausgewählt werden. Wenn in so einer Tanzgruppe, ja, sucht euch jetzt bitte alle einen Partner und es gibt immer den einen.
Die sind rausgeflogen aus der Untersuchungsgruppe. Nein, keine Ahnung.
Ich war letztens übrigens auch, weil du gerade sagst, deswegen alleine tanzen. Ich war alleine auf einem Konzert.
Alleine auf einem Konzert?
Alleine auf einem Konzert.
Aber man kann nur noch mal so tun, als ob man jemanden sucht, ne?
Nee, ich habe auch mich gefragt, als ich da war, dachte ich so, hier kriegt auch gar keiner mit, dass ich alleine auf einem Konzert bin. Also es ist auch
ja, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Und,
interessiert auch niemanden. Nein, man denkt ja immer, die ganzen anderen Leute, wenn man irgendwo alleine ist, interessieren sich für einen.
Ich dachte so,
man nimmt sich viel zu wichtig.
Ich dachte so, guck mal hier, ich gehe hier alleine auf ein Konzert und da war ich
bin nackt, fällt auch keinem auf.
Genau. Ich habe mich dann am Abend, als ich dann gegangen bin, auch sehr, sehr gut gefühlt. Aber es war...
Warum?
Ja, wahrscheinlich, weil tanzen...
Achso, du hast auch getanzt alleine?
Ja, natürlich. Deswegen meine ich ja, deswegen habe ich ja gefragt, ob alleine tanzen auch zählt.
Aber da...
Aber nicht, ich habe ja nicht wirklich alleine getanzt.
Weil alle anderen haben sich zu dem gleichen Rhythmus bewegt.
Ja, natürlich.
Und da sind wir wieder bei der Synchronität, bei Gemeinschaftsgefühl, bei Gruppe, ich gehöre wozu. Und ich nehme das nicht nur kognitiv wahr, sondern ich fühle das auch und es macht sich in der Bewegung deutlich.
Aber hinter mir war so ein Aggressiver, der...
So einen Powerstep gemacht hat?
Nee, der hat gar nicht getanzt. Der war mit, ich war fast ganz vorne.
Diese Armverschränker.
Ja, ich war fast ganz vorne und der war auf, hinter mir, war auch ein, der war mit seiner Freundin da. Seine Freundin hat die ganze Zeit abgedanced und er stand nur still da. Und ich bin halt, weil er sich halt nicht in der Masse bewegt hat, immer wieder gegen ihn gestoßen, was mich total genervt hat. Und irgendwann hat er sich so ganz platzhirschmäßig schräg gestellt, also mit der Schulter zur Bühne hin, um mich noch mehr zu blockieren. Und als ich dann 2-3 Mal angerempelt habe, hat er mich dann an die Schulter getippt und meinte, Entschuldigung, so ganz plakativ. Und ich dachte, hä, ja, gar kein Problem und habe einfach mein Ding weitergemacht. 2 Minuten später ist er dann mit seiner Freundin abgedampft. Ich weiß nicht, ob ich das alles eingebildet habe, aber es war auf jeden Fall, genau wie du vorhin beschrieben hast, diese Headlock-Situation, nehme ich den jetzt. Ich war nicht auf Krawall gebürstet, aber es war auch so eine Situation, wo ich
so mir ganz dachte, freundlicher, der einfach nur sich nicht traut zu tanzen und ganz schüchtern ist. Und
nein,
so, ab in den Headlock mit dem.
Nein, ich habe mich gefragt, ob er auf Krawall aus war.
Und ich glaube, man deutet Menschen ganz häufig falsch. Ne? Könnte ich jetzt auch sagen von dem Typen.
Der sein Kind hochgerissen hat.
Genau. Mhm. Aber ganz häufig, und ich habe einen Kumpel, ich erzähle dir gleich was von dem.
Eigentlich ist es ein Kind, was den ganzen Tag was Ringturnen macht. Und das war eigentlich nur eine Übung.
Das kennen die, ne? Das, ja, so machen die das,
das ist so deren Spiel.
Das hat nur anders gewirkt in dem Moment. Nein, ich glaube, eigentlich entstehen solche Sachen aus einer tiefen Verunsicherung. Dass jemand sich so platzhirschmäßig so aufstellt und seine Arme.
Ja.
Weil du musst sowas ja eigentlich nur machen, wenn du innerlich verunsichert bist.
Exakt.
Und es nervt zwar, aber am meisten killt es die Stimmung von demjenigen, der es durchzieht.
Ja.
Vor allem, der kann ja das Konzert überhaupt nicht genießen.
Nee, vor allem, weil seine Freundin krassen Spaß hatte. Also.
Und du mit ihr.
Und ich mit ihr.
Und was war das für ein Konzert? Welche Musikrichtung?
Das ist The Blaze. Ich weiß gar nicht, die machen so Minimal, Techno ist es nicht, ja, Elektro ist es. Elektro ist es, stimmt.
Und warum bist du alleine gegangen, weil du es mal erleben
wolltest? Hat mich meine Frau auch gefragt.
Sie, warum kann ich nicht mitkommen?
Und nee, hat sie nicht, das war auch schon zu spät.
Gar kein Interesse
drauf. Das war auch schon zu spät. Ganz ehrlich, ich wollte alleine zu dem Konzert. Ich wusste, dass es keinen so richtig gibt, der jetzt sagt, hey, yo, cool. Ich hatte mich auch darauf gefreut.
The Blaze mag ich auch.
Wusste ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich mich darauf sehr gefreut, alleine zu gehen, weil was ja entsteht, wenn du mit 2 oder 3 Leuten gehst, musst du auf diese Dynamik auch immer ein bisschen Rücksicht nehmen.
Wollt ihr tanzen? Wollt ihr ganz vorne stehen, hinten? Jetzt
wollen wir uns was zu trinken holen? Ich muss auf Toilette. Und er so, nein, habe ich diesmal gar keinen Bock drauf. Ich kümmere mich nur um mich selber. Ich gehe da alleine hin und dance da vorne ab und muss mich auch um keinen neben mir kümmern und ich muss auch nicht mit dem interagieren. Also all die Dinge, die wahrscheinlich in deiner Studie, die du rausgesucht hast, positive Aspekte sind, dass man sich sozial bewegt und interagiert mit anderen Personen und das auch Glücksgefühle auslöst und die dann antidepressiv wirken können, habe ich alle ausgeblendet und gesagt, nee, ich mache mal hier mein eigenes Ding. Und es war auch ganz cool. Aber würde ich es nochmal machen? Ja, würde ich. Muss ich es nochmal machen? Nee, ich glaube nicht. Ist schon auch cooler mit mehreren zusammen.
Ah ja.
Ja, weil man kann ja auch zwischendurch mal sich unterhalten. So ist es halt so ein, du fährst hin, gehst rein,
rangelst dich ein bisschen mit jemandem, der die Arme verschränkt hat.
Wir haben auch eine Dreiviertelstunde zu spät angefangen. Das heißt, ich stand da nur rum und dann ging's los, dann machst du das und dann gehst du halt einfach wieder. Es ist halt wirklich ein reines Konsumereignis und hat ein Erlebnis gemeinsam.
Wirkt wie ein Puffkin.
Prinzip war es das auch. Aber ich bin auch richtig spießig, um deine Spießigkeit nochmal zu unterstützen, ein bisschen früher gegangen, damit ich nicht mit der ganzen Masse raus
muss. Ja. Mhm. Und es gibt immer also 3-4 Likes, ne? Die ein bisschen zu früh kommen in diesem Bordell und dann um in der Parkschlange zu stehen. Ich finde es immer super interessant, wenn ich am größten Bordell in Berlin vorbeifahre.
Ja.
Das ist ja nahe einer Autobahn. Und wie viele Autos zu welchen Tagen da stehen.
Ja.
Und auch was für Autos. Ich fahre immer extra ein ganz bisschen langsamer, um so einen Blick auf den Parkplatz zu werfen. Ich weiß nicht, warum ich das mache.
Und kurz überlegst du, ach komm, ich biege auch mal. Was soll's? Heute hast du mich erwischt.
Ein bekannter Rapper hat immer gesagt, er geht dort hin, um den Wellnessbereich zu nutzen.
Na, natürlich. Das würde ich auch genau da genießen wollen, den Wellnessbereich.
Ey, ich glaube, wenn du mal mit Menschen geredet hast, die da arbeiten, dann ist es dir fast gar nicht mehr möglich, da hinzugehen.
Ach so. Nee, glaube ich auch nicht. Hast du mal mit Menschen geredet?
Ich habe mit einigen Sexarbeiterinnen geredet und du, ich meine, wir hatten schon oft das Thema der Freiwilligkeit.
Ja.
Ich glaube, es gibt einige, die das auf jeden Fall freiwillig machen. Ich habe persönlich noch nicht viele getroffen, die nicht in irgendeiner Weise eine Historie hatten in ihrer Kindheit, wo sie heftige Erfahrungen gemacht haben.
Mhm.
Und das fand ich so erstaunlich. Und ich glaube, wenn du das erstmal in deinem Bewusstsein hast, mal abgesehen von dem ganzen anderen Thema,
ja,
fällt es dir ganz schwer, da leichtfüßig reinzugehen und den Wellnessbereich zu nutzen.
Zumindest nicht, wenn du den Kopf nicht ausschalten kannst.
Ja, gut, aber wenn du schwitzig aus der Sauna kommst, dann geht's alles.
Ja. Ich habe noch sehr wenig, damit haben wir eigentlich angefangen, von dem Urlaub mit deiner Familie gehört.
Es war richtig angenehm und relaxed. Es war super leichtfüßig, würde ich sagen. Wir haben uns gar nicht gestritten. Und ich meine, ich heb das so als Besonderheit hervor, aber wir haben uns ja jetzt gefühlt ein Dreivierteljahr nicht mehr gestritten oder ein Jahr.
Ja.
Und es wird auch langsam abstrakt, je länger das her ist, worüber wir uns damals immer gestritten haben. Aber ich muss ja nur die alten Folgen hören. Nein, das ist ganz, ganz merkwürdig. Also wir haben es auf jeden Fall besser jetzt drauf, aufeinander einzugehen. Und, weißt du, was ich früher nicht so gut konnte? In Beziehung, und das ist ja eine Form von Beziehung, die wir dann auch als Familie leben,
ja,
so das gute Mittelmaß zwischen, ich mache was mit der Familie, aber ich brauche auch nochmal tagsüber Zeit für mich,
ja,
das einzuhalten, aber das auch allen anderen einzugestehen. Ne?
Und allen anderen zu kommunizieren vielleicht auch.
Ja, also A, darauf zu achten, dass das jeder für sich mal bekommt. Das heißt, ne, dass auch meine Tochter mal einfach so, das ist ja angenehm, wenn die anderthalb Stunden malt oder so und dann für sich in ihrer Welt ist. Oder meine Ex-Freundin sagt, hey, sie würde gerne morgens alleine eine Runde schwimmen gehen. Oder ich sage, ich würde gerne, weiß nicht, an der Strandpromenade joggen oder was auch immer. Ne?
Absolut.
Und das hatte ich früher nicht so richtig gut drauf, dass man so auf seine Bedürfnisse hört und auch guckt, wann will ich denn eigentlich mal alleine sein und so den inneren Airbag wieder auflädt.
Ja.
Und dass das auch gar nicht schlimm ist, wenn man zusammen ist, auch dieses ständige Quatschen. Ich hatte immer so das Gefühl mit meiner Tochter, sobald ich mit ihr zusammen bin, muss ich reden.
Mhm.
Und heute ist es so, dass wir viel mehr Zeit verbringen ohne Reden.
Ja.
Und das ist auch völlig in Ordnung. Und auf dieser Basis kann sich viel mehr entwickeln. Also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und
ist auch für jeden Urlaub, den man gerade mit Familie oder ja, mit seiner Partnerin macht, ist es, glaube ich, essentiell wichtig. Weil gerade im Urlaub ist man ja im Gegensatz zum Alltag sonst 24/7 miteinander zusammen. Und wenn man dort nicht sich auch mal Auszeiten gönnt und die auch kommuniziert, das ist mir am Anfang auch schwer gefallen, das auch einzufordern. Also ich habe es gemacht, ich habe immer meine Zeit mir genommen.
Natürlich.
Und das hat dann zu Streits geführt, bis ich dann mal gesagt habe, hey, wir sind hier 24/7 zusammen und wenn wir dann irgendwie einen Ausflug machen, dann noch ins Schwimmbad gehen, dann noch irgendwie eine Bastelgeschichte machen und dann noch, was weiß ich, dann sind irgendwie 10 Stunden an dem Tag vergangen, dann möchte ich am Ende mal 2 Stunden, keine Ahnung, ein Buch lesen oder was auch immer.
Und es ist auch clever, die ganzen Sachen, die man zusammen an einem Tag macht, auch ein bisschen aufzuteilen, selbst im Urlaub.
Ja.
Dass einer zum Beispiel morgens, ich war immer morgens mit meiner Tochter im Pool.
Ja.
Oder im Meer. Eins von beiden.
Ja.
Und da waren wir so 1,5-2 Stunden weg. Und das schafft schon mal einen Raum.
Klar.
Ne? Und
du kannst es auf deinem Konto als Guthaben verbuchen.
Ja, ganz genau. Die 2 Stunden Freizeit gehören jetzt mir.
Und dann kann man das am Ende nämlich schön, immer kann man eine Liste führen und das am Ende gegenseitig aufrechnen.
Und auch zu wissen, was brauche ich, um mit meinem Stressniveau nicht weit oben zu sein, sondern unten.
Ja.
Das ist ja meistens so, im Stress reagieren wir ja scheiße. Nicht, wenn wir irgendwie total gelassen sind. Absolut. Auf die gleiche Situation, wir reagieren auf einmal scheiße.
Ja.
Und das für mich zu checken, was brauche ich denn? Und für mich, ich meine, das ist kein Geheimnis irgendwie, aber ich erkenne es mehr und mehr und mehr. 50% des Tages ist schon gerettet, wenn ich Bewegung hatte.
Mhm.
Das ist für mich so krass. Ich bin damit aufgewachsen und es ist einfach etwas, was mir auf so einer ganz, ganz tiefen Ebene, das ist so, als ob ich den Hahn aufdrehe und Druck ablasse.
Und ist das was, was zum Beispiel deine Ex-Freundin auch braucht?
Ich weiß nicht, ob sie es in der Form braucht. Sie mag, glaube ich, auf jeden Fall für sich sein ab und zu am Tag, aber ihr tut Sport auch sehr gut.
Aber also worauf ich hinaus will, ist, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass auch da die Unterschiede klar gemacht werden. Hey, ich brauche das für mich. Das heißt aber nicht, dass du mitkommen musst. Also erstmal kann der andere ja das Bedürfnis entwickeln, oh Gott, der braucht es, na gut, dann muss ich mitmachen, damit wir irgendwie als Paar funktionieren. Und genauso ist es auch wichtig, dass man signalisieren kann, hey, nee, es ist in Ordnung, du musst da nicht dabei sein, das ist mein Bereich. Wenn du dabei sein willst, lade ich dich herzlich ein. Wenn du es aber nicht brauchst, sondern was anderes brauchst, ist es auch völlig okay. Aber genauso möchte ich dann bei deinem Bereich, wenn ich das nicht möchte, auch nicht dabei sein. Das war so auch ein Thema, was ich mit meiner Frau auch am Anfang gerade einen Urlaub immer hatte, dass es so Situationen gab, wo ich dann mir vorwerfen lassen musste, du bist irgendwie gar nicht hier in diesem Familienurlaub präsent. Ja, wir sind jetzt extra hier, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich so, der Tag hat so viele Stunden, wenn ich irgendwie, wie ich eben schon meinte, 8 Stunden davon gemeinsam mit euch verbringe, dann ist es doch völlig legitim, dass ich dann halt 2 Stunden mich rausklinke und auch ganz bewusst euch nicht dabei haben will, was ich auch dann irgendwann mal formulieren musste. Und das war am Anfang für meine Frau so, war die so irgendwie auch in der Unsicherheit, weil sie dachte, okay, warum braucht ihr das für sich unbedingt? Ich brauche das nicht. Ja.
Sie braucht es gar nicht.
Sie braucht es in der Form nicht, nein. Also mittlerweile ja, mittlerweile hat sich das auch verändert.
Ah, da konnte sie sich was von dir abgucken, ha?
Oder vielleicht musste sie sich auch anpassen.
Nein. Jetzt brauche ich das auch, weil du das immer brauchst.
Und wie gesagt, Kommunikation ist da key. Das war extrem wichtig, das so anzusprechen, aber es war auch extrem wichtig. Und ich glaube, das fällt vielen am Anfang schwer, das auch einzufordern und nicht kleinen Bein zu geben auf beiden Seiten. Weil was ich am Anfang oft gemacht habe, ist dann, ja, na gut, okay, dann komme ich halt doch mit. Ja, wenn ihr jetzt da, weiß ich nicht, basteln geht.
Und dein Stresskonto?
Genau.
Wird voller, voller, voller.
Exakt.
Bis du mal deinen kleinen Jungen am Arm packst und
rüberziehst.
Exakt, in den Sitz schleuderst.
Ja. Ja, oder in meinem Verhältnis würde ich ja meinen Sohn nicht packen und wegziehen, aber dann reagiere ich dann halt auch vielleicht nicht so liebevoll, sondern eher mal pumpig. Also im Sinne von,
ja,
ich habe jetzt keine Lust. Anstatt, dass ich irgendwie das freundlich formuliere.
Ja, da ist der Igel wieder am Rollen.
Mhm, genau.
Wie teilt ihr euch den Haushalt auf bei euch? Bei euch ist es doch so zumindest in meinem Kopf, dass deine Frau das eigentlich fast alles schmeißt, ne?
Mhm.
Und du dann immer kommst mit, ich war schon arbeiten.
Ich war schon arbeiten, genau. Also willst du das jetzt ganz genau wissen?
Wie wir ja, also wie viel Prozent würdest du sagen, übernimmst du tatsächlich?
30%?
Denk nochmal drüber nach. Wirklich 30?
Ja, doch 30. 20 bis 30.
Er bei der 20 oder er bei der 30?
Er bei der 20.
Okay, machen wir mal 20% raus. Das gefällt mir besser in meinem klischeehaften Bild über dich.
Man muss dazu aber auch sagen, das ist mir letztens wieder aufgefallen, da waren nämlich alle für einen Tag ausgeflogen. Und wie ich da so in meinem Tag vor mich hin vegetiert habe, wurde dieses Wohnzimmer immer unordentlicher und überall standen Sachen rum. Und umso mehr rumstand, umso mehr wohlfühlte ich mich.
Das ja, okay, dann müssen wir von diesen 20% nochmal abziehen, weil das meiste Chaos wahrscheinlich dann von dir persönlich verursacht wird.
Verdammt.
Du räumst eigentlich nur deinen eigenen Dreck weg.
Ja,
okay,
exakt.
Dann reden wir mal so von 10%. Es gab eine interessante Studie an der British Columbia. Und da haben sie geguckt, welchen Einfluss hohes Engagement des Vaters im Haushalt Einfluss auf die Berufe hat, die eine Tochter später wählt.
Nur die Tochter?
Ja.
Mhm.
Und was denkst du, was kam dabei raus?
Also es geht um den Mann, was der im Haushalt gemacht hat. Wenn der Mann viel im Haushalt geholfen hat, hat sie sich für einen Karriereweg entschieden, der nicht im sozialen Pflegebereich war, sondern eher karrieremäßig gestudiert und weiß ich nicht. Und wenn der Mann wenig gemacht hat, hat sie dann eher das gemacht. Also hat sie dann eher Hausfrau, Mutter, ohne das Abwerten zu formulieren.
Also richtig, es hatte die Auswirkung, dass Frauen weniger typische Berufe gewählt haben, wo wir eh schon einen hohen Prozentsatz an Frauen haben, sondern eher untypische. Also die Richtung. Und wenn der Vater ein sehr enges Verhältnis zur Tochter hatte und die Tochter sehr selbstständig erzogen hat, wozu glaubst du, hat das geführt, dass die Tochter eher häufiger den Beruf des Vaters ergreift oder weniger häufig?
Häufiger.
3-mal häufiger. Crazy, ne? Also dein Nicht-Mithelfen im Haushalt hat Einfluss. Und deswegen räume ich jetzt auch immer mit Ehre und Stolz ganz, ganz langsam mit großen Bewegungen die Geschirrspülmaschine ein.
Ja gut, das ist ja der Job, den die Väter meistens hauptsächlich tun.
Und wenn meine Tochter fragt, ob sie mir helfen kann, sagt, nein, ich mache das alleine.
Okay, verstehe.
Ich tue ja gerade was für deine spätere Berufswahl.
Aber bei dir ist es ja so, du machst ja 100% im Haushalt.
Ja.
Du bist ja alleine. Also theoretisch müsste deine Tochter 100% in deine Fußstapfen treten. Aber auf der anderen Seite erlebt sie auch, dass deine Ex-Freundin 100% im Haushalt macht. Wie ist es denn da, das Verhältnis?
200%.
Beide 100%. Kann sie sich das dann nur in den Episoden im Urlaub angucken? Weil sie dann so 2 Wochen lange kurze Zeitfenster hat, wo sie, ist Papa
im Urlaub,
eigentlich.
Nein, im Urlaub ist es ja nochmal anders. Da lernst du ja, dass durch Geisterhand das Zimmer gemacht ist, wenn du wiederkommst.
Lass dir das machen jeden Morgen?
Nö, nicht immer. Also ich bin jemand, der guckt, dass die Kosten des Hotels gesenkt werden und der benutzt die Handtücher durch und so.
Ja, mach ich auch.
Also auch, ich bin da sehr penibel. Meine Ex-Freundin ist eher so, das haben wir jetzt einmal benutzt.
Mhm.
Nicht so. Da kriege ich richtig Zorn.
Ich benutze die Handtücher die ganze Woche durch, meistens. Es sei denn, die sind so richtig klitschnass, wenn man kriegt sie nicht mehr trocken, dann lasse ich sie.
Oder so klebrig schon.
Oh, ja, genau. Und was ich auch mache, ist ab dem ersten Tag eigentlich bitte keinen Zimmerservice.
Ja.
Weil es so ein krasser Quatsch ist.
Man möchte nicht Leute da drin haben.
Nee, weil...
Und man weiß nicht, Das hat mir von einem Kumpel der Vater gesagt, der versteckt immer seine Zahnbürste, ob die frustriert sind und irgendwo die Zahnbürste reinstecken und dann wieder in den Becher zurück.
Dann erst recht.
Niemand bitte hier rein und niemand an meine Zahnbürste. Nein, Mann, das passiert
natürlich. Misstrauen an der Welt.
Ey, ganz ehrlich, wenn du mit so einer Perspektive durch die Welt gehst, dann ist doch irgendwas komisch, ja, oder?
Dann kannst du auch im Buffet nichts essen. Dann kannst du auch
natürlich,
im Hotel nichts essen.
Du kannst gar nichts mehr machen. Dann bist du für dein Leben eingeschränkt.
Ich habe hier mein eigenes Essen dabei.
Oder so Desinfektionsspray. Du darfst dir gar nichts vorstellen. Du darfst dir nicht vorstellen, was hinter der Küche passiert. Du darfst die Leute, die da arbeiten, nicht in den meisten Fällen sehen. Du darfst dir nicht vorstellen, dass irgendjemand deine Zahnbürste nimmt und irgendwas tut. Auch noch nicht mal in der Fabrik, bevor die bei dir ankommt.
Ja.
Das ist auch so eine krass egozentrische Perspektive, dass Leute, und ich habe schon mit vielen Leuten in der Gastro gesprochen, wenn du dich ganz normal verhältst, dass die es irgendwie auf dich abgesehen hätten, beziehungsweise dass sie dich in irgendeiner Form beachten, von wegen, ah ja, okay, ich habe einen schlechten Tag und der da draußen.
Den schnappe ich mir jetzt.
Den schnappe ich mir. Also wirklich. Nein. Als ich das gehört habe mit dem Verstecken der Zahnbürste, dachte ich auch so, was ist hier?
Wie erträgst du das denn, wenn deine Ex-Freundin, ich meine, das ist ja jetzt ein Urlaub nur gewesen, das ist ja ein idealer Nährboden für Konfliktpotenzial, so eine Handtuchgeschichte.
Mhm.
Also wenn du so eine generelle Haltung hast, dein Wert, ich möchte hier nachhaltig mich in dem Hotel
bewegen. Nein, mein Wert ist nicht Nachhaltigkeit, sondern ich möchte dem Hotel nicht so viele Kosten.
Ach so.
Nein,
Mann. Könnte ja auch sein. Das arme Hotel. Dann würde das ja wahrscheinlich Konfliktpotenzial darbieten. Wie würdest du dir jetzt heute vorstellen, wie dann so ein Konflikt aussehen wird? Weil ich merke bei mir, dass mittlerweile bei manchen Themen so eine Art Resignation eintritt. Ich kriege immer meine Ausbrüche bei bestimmten Dingen werden immer weniger und ich reg mich dann und denke mir so, okay, ich kann es eh nicht ändern. Ich akzeptiere das jetzt einfach. Und das wäre genau so ein Ding, dass ich dann sage, ich kann für mich dafür sorgen, dass ich hier versuche nachhaltig in mich in diesem Hotel zu bewegen. Was der Rest der Familie macht, ist mir mittlerweile nicht egal, aber ich reg mich da nicht mehr so krass auf.
Same.
Vielleicht, und das ist die Entspannung, von der du sprichst, ich verstehe.
Nein, es hat aber ja irgendwas mit Bedürfnis zu tun, ne? Und ich habe dann auch gesagt, hey, ich würde gerne die Handtücher weiter benutzen. Und dann meinte sie so, nee, möchtest du nicht? Und ich so, wieso möchte ich das nicht? Und sie so, ich habe mir richtig meinen Po damit abgetrocknet. Und ich dachte so im ersten Moment, nicht so schlimm. Und sie so, ja, möchtest du trotzdem nicht. Ich so, okay, dann holen wir einen neuen Schub.
Aber wieso hat sie denn dein Handtuch benutzt?
Oder? Sie hat einfach
alle genommen zum Po abwischen.
Ja, das waren so über 2-2,5 Tage verteilt.
Ach so.
Nicht abwischen, sondern abtrocknen.
Ach so.
Aber fände ich jetzt auch nicht so
will. Nee, hä? Nach dem Duschen?
Ja, nein, aber so richtig in der... Aber muss man ja.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, was das machst du doch bei dir selber auch.
Ja, aber... Keine Ahnung.
Ja,
sie
ja.
wollte nicht, dass es weiter.
Sie wollte, genau. Sie wollte nicht, dass du mit ihrem Po-Handtuch dein Gesicht abwischst.
Obwohl und ich sage, gar kein Problem.
Ich will zwar nicht mit ihr schlafen, aber so kriege ich meine körperliche Nähe hier auch im Urlaub.
Papa, du riechst du nach Mama. Ah, ihr Lieben, wir sind am Ende und wenn ihr sagt, ja, das ist eine Sache, die möchte ich mir nochmal anhören und vor allem nicht verpassen im Alltag. Abonniert diesen Podcast gerne. Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn ihr sagt, euch hat das Ganze gefallen, vor allem von der Soundqualität, nicht inhaltlich, ne? Also nicht, ob das hier inhaltlich professionell war, sondern ob das gut umgesetzt war. Wir haben eine Produktionsfirma, die heißt Auf die Ohren, die produziert Podcasts und wenn das für euch, euer Unternehmen, dem Kontext, in dem ihr seid, interessant ist, mal einen eigenen Podcast zu produzieren, dann wendet euch gerne an uns unter mail@auf-die-ohren.com. Wir freuen uns. Bis dahin.
Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True-Crime-Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch eh die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit.
Mhm.
Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre. True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall, wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.